Herzlich willkommen heute Morgen zu unserem Gottesdienst euch allen. Gestern Abend Frauenfußball-EM in der Schweiz. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, unsere deutschen Mädels gegen Frankreich. Und gleich am Anfang des Spiels eine rote Karte. Wegen Haare ziehen, macht man ja eigentlich, lernt man ja unseren Kindern von klein auf, dass man das nicht macht. Aber anders als im Spiel gegen Schweden stehen die Mitspielerinnen für ihre, die vom Platz muss, stehen sie für die ein und kämpfen für die mit. Und am Ende steht das Halbfinale gegen Spanien. Und wir als Gemeinde sind ja auch gemeinsam auf dem Weg zu einem großen Ziel, das heißt Ewigkeit. Und deshalb ist es auch gut, dass wir uns hier versammeln, dass wir auch um die Sorgen unserer Mitgeschwister wissen, dass wir auch füreinander einstehen, füreinander da sind, dass alle das große Ziel Ewigkeit auch erreichen können. So lasst uns heute auf sein gutes Wort hören und es sehen als ein Geschenk für unseren Alltag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen uns zu Anfang grüßen mit der Jahreslosung aus 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles und behaltet das Gute. Der Wochenspruch für diese Woche steht in Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Heute feiern wir Predigtgottesdienst mit anschließendem Abendmahl. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst und Kinderstunde. Beim Lied Felsenfest und stark kommen die Kinder nach vorn. Und nun segne uns Gott diesen Gottesdienst, dass er geschehe ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung. Amen.
Da, wo man ohne Hoffnung lebt und keine Hilfe sieht und wo man nach der Freiheit strebt, sich doch vergebens müht. Da, wo die Augen hungrig sind, Herzen nach Liebe schreien, da sende deine Jünger hin, zum Helfen uns befreien. Da sende deine Jünger hin, da lass uns Zeugen sein. Da, wo das Sterben Alltag ist und wo der Hunger quält und wo man Kinder nicht vermisst, ein Leben nicht viel zählt. Da, wo die Erde ausgebrannt, sind Fitness hier und klein. Da sende deine Jünger hin, zum Helfen und Befreien. Da sende deine Jünger hin, da lass uns Zeugen sein. Da, wo das Elend sich verstellt, wo es zu glänzen scheint, wo man die Not verborgen hält und man nur heimlich weint. Gerade hier vor unserer Tür sind viele so allein. Da sende deine Jünger hin, zum Helfen uns befreien. Da sende deine Jünger hin, da lass uns Zeugen sein. Denn jede Nacht und jeden Tag bist du herbei und sein. Was immer uns begegnen mag, nie sind wir hier allein. Gottes Ende dieser Welt lädst du die Menschen ein. Da sende deine Jünger hin, zum Helfen uns befreien. Da sende deine Jünger hin, da lass uns Zeugen sein.
Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod, trennt mich von Jesu Liebe, er ist Herr. Hält seine Liebe auf, felsenfest ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Stark halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott.
Lasst uns beten. Jesus, du bist ein Freund der Kinder. Du hast die Kinder zu dir kommen lassen und hast sie gesegnet. Danke für die Kinder, die heute hier sind. Segne sie in ihrer Kinderstunde im Kindergottesdienst. Schenke, dass deine große Liebe einen Weg in ihre kleinen Herzen findet. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Das ist nur Kinderstunde heute, wie es aussieht. Ne?
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen, ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er zu Jesu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Lasst uns darauf antworten, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Den Abschnitt aus der Bibel, der heute Grundlage für die Predigt ist, den werde ich im Lauf der Predigt vorlesen. Lasst uns in der Stille darum bitten, dass Gottes Wort uns erreicht. Da waren es nur noch 9. 9 kleine Christen hatten alles treu gemacht. Der eine hat die Lust verloren. Da waren es nur noch 8. 8 kleine Christen hörten was von Nächstenlieben. Der eine fand das viel zu schwer. Da waren es nur noch 7. 7 kleine Christen machte Beten ganz perplex. Doch einer sagt: Ich mag nicht mehr. Da waren es nur noch 6. 6 kleine Christen meinten, die Kirche hat alle Trümpf. Der eine war dann sehr enttäuscht. Da waren es nur noch 5. 5 kleine Christen, die waren der Kirche Zier. Doch einer fühlt sich nicht geehrt. Da waren es nur noch 4. 4 kleine Christen, die waren echt und treu. Doch einer schafft das Tempo nicht. Da waren es nur noch 3. 3 kleine Christen waren immer noch dabei. Doch einer fand die Schar zu klein. Da waren es nur noch 2. Zwei kleine Christen. Ein Anfang? Leider nein. Der eine hat den Mut verloren, der andere war allein. Wenn wir von der Kirche reden, dann hört sich das oft so oder so ähnlich an. Mal mit drastischen Schlagzeilen, mal ein bisschen witzig in Versform. Aber der Befund ist derselbe. Es wird im Vergleich zu früher irgendwie immer ein bisschen weniger. Und vor diesem Hintergrund stellt sich dann schon mal massiv die Frage, ob es für die Kirche in der Zukunft noch was zu holen gibt. Diese Frage hat sich für Jesus auch schon gestellt und Jesus beantwortet sie mit einem überraschenden Vergleich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Jesus sieht auf die paar Leute, die ihm damals folgten. Die Kirche gab es ja noch gar nicht. Aber er sieht kein demografisches Problem, sondern er sieht eine große Ernte. Wie kommt das? War das eine andere Situation damals? War es der Zauber eines Neuanfangs, wenn eine Bewegung neu startet? Waren das andere Menschen, die er gesehen hat? War das religiöse Umfeld anders als das, was wir wahrnehmen? Ich lese aus dem Evangelium von Matthäus, Kapitel 9, ab Vers 35. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Erschöpft, ermattet, abgehetzt, am Boden liegend, orientierungslos. So kann man die Wörter aus dem griechischen Text des Neuen Testaments ins Deutsche übersetzen, die Jesus hier benutzt, um die Menschen seiner Zeit zu beschreiben. Es sind Menschen, die unter der Unübersichtlichkeit des Lebens und der Welt leiden, wie Schafe, die keinen Hirten haben. So beschreibt Jesus die Menschen seiner Zeit. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Das sind Begriffe, mit denen Menschen auch heute ihre Situation selbst beschreiben. Es sind Begriffe, mit denen die Situation von Menschen auch von anderen beschrieben wird. Das heißt, es war also kein kleiner Kirchentag am Ufer des Sees Genezareth, kein Sommerlager mit guter Stimmung trotz schlechtem Wetter, keine Jesus-Party, Jesus umgeben von jubelnden Anhängern, die Jesus zu dem Ausruf verleitet: Leute, die Ernte ist groß. Die ist so groß, dass wir gar nicht genug sind, um das alles einzusammeln. Es war was anderes. Es war der Blick auf die Not der Menschen. Die Not, die auch dann noch da war, als die Krankheiten geheilt waren. Die tiefere Not sozusagen. Die Not, den guten Hirten nicht zu haben. So wird ja Gott selbst in der Bibel bezeichnet, im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. So hat sich Jesus selbst bezeichnet: Ich bin der gute Hirte. Johannes Evangelium Kapitel 10, kann man das nachlesen. Diese Not sieht Jesus und es jammert ihn. Und das ist mehr als ein bisschen Mitleid. Das Wort, das Martin Luther hier mit jammern übersetzt, das ist im Griechischen das Wort für Eingeweide. Das heißt, es geht ihm an die Nieren, es zerreißt ihm das Herz, was er da sieht. Aber es bewegt ihn nicht dazu zu sagen: Ach, hier interessiert sich ja niemand für Gott, hier ist nichts zu machen, hier ist für mich, für meine Jünger, für die Kirche nichts mehr zu holen. Im Gegenteil, er sieht eine große Ernte. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wie kommt es, dass wir auch die Not von Menschen sehen? Eine Not, die sich zum Teil mit denselben Begriffen beschreiben lässt wie damals. Aber dass wir zu einer ganz anderen Einschätzung der Lage kommen. Wo ist der Unterschied? Es ist wohl eine Frage der Perspektive, eine Frage der Blickrichtung. Aus der menschlichen Perspektive gesehen heißt der Befund zu wenige Arbeiter. Wir haben so viele Aufgaben, wir hätten so viele Möglichkeiten, wir könnten, wir müssten vielleicht sogar, wir können aber eben nur das machen, wofür wir auch Mitarbeiter haben. Aus menschlicher Perspektive wenige Mitarbeiter. Aus göttlicher Perspektive große Ernte. Die Ernte ist in der Bibel oft ein Vergleich für Gottes Gericht. Hier benutzt ihn Jesus als Vergleich für seine Sendung, für die Mission. Das hat sich später dann in der Kirchengeschichte in so Begriffen wie Missionsfeld niedergeschlagen. Und ich finde, das ist ein überaus interessanter und herausfordernder Vergleich. Der Vergleich mit der Ernte macht für die Mission von Jesus drei Dinge deutlich. Das erste ist die Dringlichkeit. Ich meine, wenn Ernte ist, ist Ernte. Dann muss das gemacht werden. Wenn Ernte ist, dann hat das Vorrang, das hat Priorität. Da kann man nicht sagen, ach, jetzt muss erstmal der Traktor zum TÜV und dann müssen wir mal den Hof noch pflastern und die Scheune noch streichen. Wenn die Ernte reif ist, muss sie eingebracht werden. Dafür gibt es ein bestimmtes Zeitfenster und das darf man nicht verpassen. Dieser Vergleich mit der Ernte stellt uns die Frage, was hat Priorität in unserem Leben als Gemeinde? Was hat Priorität in meinem Leben als Christ, als Erntehelfer Gottes? Und gehen wir, haben Menschen, die nach Gott fragen, die auf der Suche sind, für uns tatsächlich Priorität? Gehen wir überhaupt aufs Feld oder streichen wir lieber die Scheune? Der Vergleich mit der Ernte stellt uns diese Frage, die Dringlichkeit. Das Zweite, was dieser Vergleich beinhaltet, ist die Demut. Es ist nicht unsere Ernte. Wir können das Wachstum nicht machen. Deshalb ist es auch nicht unser Verdienst, wenn etwas wächst, wenn in Menschen die Entscheidung für ein Leben mit Gott reift. Gott ist der Herr der Ernte. So beschreibt es Jesus ja auch ganz deutlich. Es ist seine Ernte. Er gibt Wachsen und Gedeihen. Wir können im Grunde bloß einsammeln. Also Menschen sammeln, um mit ihnen Schritte des Glaubens zu gehen. Und das Dritte, was dieser Vergleich mit der Ernte beinhaltet, neben der Dringlichkeit und der Demut, ist die Freude. Ernte ist was Schönes. Unser Erntedankfest ist eine kleine Erinnerung daran, wie man das Einbringen der Ernte gefeiert hat. Das ist Grund für ein Fest, das ist schön, das ist Grund zum Feiern. Gott sieht eine große Ernte, wir sehen wenige Arbeiter. Was ist die Lösung? Jesus sagt, die Lösung ist Gebet. Abgesehen vom Vaterunser hat Jesus seinen erwachsenen Schülern ja so gut wie nie gesagt, wofür sie beten sollen. Hier an dieser Stelle tut er es. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus. Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wer dachte, nach der Bitte um Arbeiter in die Ernte öffnet sich der Himmel und statt Regen fallen Mitarbeiter auf die Erde, sieht sich getäuscht. Die Bitte um Arbeiter erfüllt sich dadurch, dass Jesus die losschickt, die da sind. Seine Schüler selbst sind sozusagen die Antwort auf ihr eigenes Gebet. Das ist das Risiko beim Beten. Und was macht Jesus? Er bevollmächtigt sie. Er gibt ihnen die Vollmacht, Menschen in ihrer Not an Leib, Seele und Geist zu helfen. Er stellt sie zusammen. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen beim Lesen, es werden immer zwei genannt, paarweise. Einzelkämpfer sind nicht gefragt. Mindestens zwei müssen es sein. Nicht, damit sie sich gegenseitig kontrollieren, so wie das bei den Zeugen Jehovas üblich ist, sondern dass sie sich gegenseitig helfen und tragen können. Und weil Gemeinschaft eben das Grundprinzip des christlichen Glaubens ist, deshalb werden wir in eine Gemeinde hineingetauft. Und die Einladung in eine Gemeinschaft ist ja auch nur dann glaubwürdig, wenn sie von jemandem überbracht wird, der in dieser Gemeinschaft lebt. Er gibt ihnen einen klaren Aufgabenbereich. Er schickt sie zu den Menschen im Volk Israel. Später wird sich dieser Aufgabenbereich verändern. Nach seiner Auferweckung, am Schluss des Matthäusevangeliums, da wird Jesus sagen, geht hin und lehrt alle Völker. Aber das tut er nicht sofort. Diese Sendung beginnt mit einem ersten Schritt und dann weitet sie sich aus. Das ist das, was man in jeder Arbeitstheorie lernt, dass große Aufgaben in kleine Schritte geteilt werden sollen. Nicht alles auf einmal wollen. Sich um ein Patenkind kümmern, für einen Mitschüler beten, einen Arbeitskollegen einladen, mit einem Nachbarn im Gespräch bleiben. Er gibt ihnen eine Botschaft und er sagt ihnen, wie sie sie glaubwürdig verbreiten können. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Die Botschaft heißt, Jesus lebt, er ist da, er ist der gute Hirte. Er gibt uns die Orientierung, die wir manchmal vermissen. Er heilt Menschen an Leib, Seele und Geist. Und so sollen seine Boten auch Heilende sein, Erneuerer, Menschen, die anderen Hoffnung bringen und sich nicht um ihren eigenen großartigen Status kümmern. Und sie sollen gewissenhaft jeden Verdacht vermeiden, sie wären irgendwie auf Geld aus. Was Jesus hier anweist, war ganz spezifisch für eine bestimmte Situation. In dem Moment, wo man angestellte Mitarbeiter hat, wo man ein Kirchengebäude hat, wo man ein Pfarrhaus hat, geht es so nicht mehr. Und wahrscheinlich ging es schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr so, als Matthäus sein Evangelium aufgeschrieben hat. Trotzdem hat er diese Anweisungen akribisch aufgeschrieben. Wahrscheinlich dachte er, es wäre gut, wenn sich die Gemeinde immer wieder daran erinnern kann und ihre Praxis daran auch immer wieder prüfen kann. Wenn wir über den Zustand unserer Kirche nachdenken, wenn wir über das religiöse Umfeld nachdenken, in dem wir hier im Osten Deutschlands leben, wenn wir an die vielen Menschen denken, die durch ihren Kirchenaustritt zum Ausdruck gebracht haben, diese Kirche und ihre Mitarbeiter brauchen wir nicht mehr, wenn wir die Sparzwänge sehen, die sich daraus ergeben, dann passiert es schnell, dass sich eine gewisse Mutlosigkeit breit macht. 10 kleine Christen. Was gibt es für die Kirche denn da noch zu holen? Jesus blickt anders auf unsere Situation. Er sieht zuerst mal eine große Ernte. Er sieht auch die fehlenden Arbeiter. Aber er schließt daraus nicht, wir sind so wenige, für uns gibt es nichts mehr zu holen, der Letzte macht das Licht aus. Sondern es gibt viel zu holen. Es gibt eine große Ernte. bittet Gott um Erntehelfer und rechnet damit, dass ihr selbst die Antwort auf dieses Gebet seid. Lasst euch rufen, lasst euch senden. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Erbe zu verwalten, sondern eine Ernte einzubringen. Zwei kleine Christen, ein Anfang, leider nein. Der eine hat den Mut verloren, der andere war allein. Ein kleiner Christ holt seinen Freund herbei. Und der ging mit ihm in die Kirche, da waren es wieder zwei. Zwei aktive Christen, denen machte es Pläsier. Jeder nahm noch einen mit, da waren es wieder vier. Vier überzeugte Christen, die glaubten Tag und Nacht. Das wirkte wie ein Virus, da waren es wieder acht. Noch zwei dazu und man wird sehen, wenn du und ich mitmachen, dann sind wir wieder zehn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Jesus, leite mich mit deinen Augen, ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen, ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen, Jesus, ich will gehen, sende mich. Vor mir liegt nun deine Welt wie ein weites Erntefeld, doch so oft verschlafe ich die Zeit. Herr, wecke unser Land, weck dein Volk, das du gesandt, wecke mich, vertreib die Müdigkeit. Jesus, leite mich mit deinen Augen, ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Doch weil du meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen, ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen, Jesus, ich will gehen, sende mich. Doch das ist so schnell gesagt, wie oft habe ich versagt, mein Versprechen löste ich nicht ein. Fromme Worte so vertraut, hab ich allzu oft gebraucht, hilf mir Herr, lass mich kein Heuchler sein. Jesus, leite mich mit deinen Augen, ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen, ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen, Jesus, ich will gehen, sende mich. Herr, ich staune über dich und verändert hältst du mich. Ich versage, aber du bleibst treu. Unvergleichlich, wie du liebst, wie du mir die Schuld vergibst. Voller Danke bitte ich es neu. Jesus, leite mich mit deinen Augen. Ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen, Ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen, Jesus, ich will gehen, sende mich.
Also es geht weiter. Wir schließen die Kirche nicht zu, haben wir gehört. Deshalb ist auch Rost bekannt zu geben. Allwöchentlich, die Termine, die sind in den Schaukästen zu sehen oder auf der Internetseite. Die Kirchenchorprobe entfällt am 22. und 29. Juli. Plupp findet am Freitag 19 Uhr statt. Das Sommerfest Kreis Lebensmitte am Samstag 18.30 Uhr. Nächsten Sonntag, 9.30 Uhr Predigtgottesdienst mit Tauferinnerung für Erwachsene, gleichzeitig Kindergottesdienst und Kinderstunde. Vom 5. bis 7. September feiern wir das Kirschweihfest und suchen für Sonntagnachmittag ab 13 Uhr am Feuerwehrdepot Helfer, welche verschiedene Stände betreuen, zum Beispiel Rollenbahn, Wackelturm, Büchsen werfen, basteln für Kinder oder ähnliches. Wer da gerne mitmachen möchte, meldet sich bitte in der Kanzlei. Und nun möchte uns die Eva Sachse noch was über den Büchertisch sagen und anschließend noch der Simon von der Jugend.
Hallo, am 9.8. ist es für die Schulanfänger soweit und deswegen wollen wir am Büchertisch kleine Geschenke, wo auch einfach auf Jesus hingewiesen wird, mit verkaufen. Wer da noch was sucht, darf uns herzlich die nächsten 3 Wochen, also bis dahin, besuchen kommen.
Außerdem findet dieses Jahr wieder ein Gemeindevolleyballturnier statt, ausgestaltet von der Jungen Gemeinde. Das ist am 17. August, also in sogar einem Monat. Und da seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, egal ob ihr jetzt mitspielt oder nur zuguckt. Es wird auch wieder was zu essen geben, Kirchenkaffee, und abends wird wieder gegrillt. Das Ganze geht 14 Uhr los, da wollen wir aber auch wirklich anfangen. Deswegen treffen wir uns schon 13.30 Uhr. Das geht aber hauptsächlich für die Spieler, dass es dann alles nicht zu hektisch wird. Wer jetzt noch keine Ahnung hat, wo er mitspielen soll oder generell keinen Plan davon hat, der kann sich auch gerne bei mir melden. Meine Nummer steht mit auf den Flyern. Und ja.
Vielen Dank. Die Kollekte vom letzten Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 666,17 €. Für die Kirchenerhaltung 28,10 €. Die heutige Kollekte ist für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Verkündigungsdienst bestimmt und wird am Ausgang eingesammelt. Das Dankopfer im Gottesdienst verbleibt in unserer eigenen Gemeinde. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben gibst. Wir geben dir von deinem Eigentum zurück. Wir bitten dich, gib, dass dieses Geld hilft, deine Kirche aufzubauen und Menschen in unserer Gemeinde mit dir bekannt zu machen. Wir bitten auch für das Geld, das wir am Ausgang sammeln werden, für die Mitarbeiter im Verkündigungsdienst, für die Fort- und Weiterbildung der Prädikanten, der ausgebildeten Lektoren und der hauptamtlichen Verkündigungsmitarbeiter. Danke für alle, die in unserer Kirche dein Wort verkündigen und danke, dass sie Unterstützung erfahren durch die Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes, Jesus Christus, willen. Du wollest mir armem, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung Jesu Christi von Herzen vertrauen, als ein berufener Diener des Wortes die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In unserer Mitte sind die Eheleute Horst Jakob und Gisela geborene Enderlein. Sie haben in diesem Monat ihr 60-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Am 3. Juli 1965 wurden sie in unserer Kirche getraut. Ihr Trauspruch steht im Hebräerbrief, Kapitel 12. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit ihnen wollen wir Gott dafür danken und ihn um seinen Segen für ihren Lebensweg bitten. Wir werden dafür danken im Fürbittengebet und werden den Segen nachher in der Mahlfeier, die sich anschließt, zusprechen. Ihr 50-jähriges Ehejubiläum haben die Eheleute Andreas und Brigitte Hoffmann in einem Gottesdienst zum Ehejubiläum am 21. Juni in der Tierfelder Kirche gefeiert. Alle, die nicht mehr dabei waren, können heute nochmal daran Anteil haben, indem wir auch für dieses Ehepaar danken und bitten. Und Kurt Vogel aus unserer Gemeinde wird ein Patenamt übernehmen in einer anderen Gemeinde. Für diesen Dienst wollen wir ebenfalls beten. So lasst uns jetzt beten für uns selbst und für andere Menschen, die unser Gebet brauchen. Herr unser Gott, du Gott der kleinen Leute, arme Fischer hast du ausgewählt, um deine unermessliche Liebe zu bezeugen. Wir bitten dich, dass dein Ruf auch heute noch gehört wird. Wir bitten dich, dass Menschen sich in deine Nachfolge rufen lassen. Wir bitten für den Grundkurs des Glaubens für Erwachsene in unserer Gemeinde, dass die, die dort sein sollen, den Ruf dazu hören und sich einladen lassen. Wir bitten darum, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest. Wir bitten um eine neue Leitung für den Frauendienst in unserer Gemeinde. Wir freuen uns über die vielen Kinder, die für die Kinderstunde jeden Sonntag da sind. Wir sehen aber auch, dass im Kindergottesdienst manchmal gar niemand, manchmal nur wenige sind, auch außerhalb der Ferien. Wir wollen dich bitten, dass die Mitarbeitenden dort sich nicht frustrieren lassen. Und wir bitten darum, dass die Schulkinder in unserer Gemeinde sich einladen lassen zum Kindergottesdienst. Wir bitten, dass Jugendliche den Weg in die kirchlichen Berufe finden. dass sie Ausbildungen machen, die zu kirchlichen Berufen führen. Wir bitten dich für die unbesetzten Pfarrstellen in unserem Gemeindeverbund, dass du geeignete Bewerberinnen und Bewerber schenkst. Wir danken dir für allen Dienst, der in der Verkündigung passiert. Wir bitten dich vor allen Dingen für den ehrenamtlichen Verkündigungsdienst, für die Prädikanten und für die ausgebildeten Lektoren. Schenke, dass sie in ihrem Dienst gestärkt werden. Danke für alle Dienste, die sie tun. Und danke für alle Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, die wir ihnen anbieten können. Du Gott ohne feste Bleibe, Menschen voller Sehnsucht hast du eingeladen, bei dir zu Hause zu sein. Wir bitten dich für alle, die auf der Suche sind, die den Eindruck haben, dass sie ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben, die auf der Suche nach Glück in Abhängigkeiten geraten sind. Für die bitten wir um Freiheit. Sei mit deiner Hilfe nahe. Du Gott des Friedens, die Niedrigen werden in deiner Gegenwart erhöht und die Schwachen gewinnen Kraft. Wir bitten dich für alle, die Macht haben in dieser Welt, in der Politik, im Militär, in der Wirtschaft. Wir bitten dich für die unter uns, die in ihrem Beruf Entscheidungen treffen müssen, die für andere Folgen haben. Sei mit deiner Hilfe nahe. Du Gott des Lebens, deine Gläubigen schickst du auf unvertraute Wege. Wir bitten dich für alle, die es schwer haben, Hoffnung zu haben. Für alle, die in einer ausweglosen Lage sind. Für die, die sich in eine berufliche Sackgasse gekommen sind. Für die, die unheilbar krank sind und die im Sterben liegen. Für die, die trauern. Sei mit deiner Hilfe nahe. Du Gott des Bundes, deiner Gemeinde hältst du die Treue. Wir bitten dich für die Ehen und Familien in unserer Stadt, dass die Ehen halten, dass die Eheleute sich immer wieder suchen, auch wenn sie sich fremd geworden sind, dass Kinder in gesunden Familien aufwachsen. Wir bitten für die Ehepaare Jakob und Hoffmann, danken dir für die Zeit, die du sie geführt hast, für alles, was du an ihnen im Laufe ihrer Ehe getan hast, dass du sie beieinander gehalten hast und bitten dich weiter um deinen Segen für sie. Danken dir, dass Kurt Vogel ein Patenamt übernimmt für ein anderes Kind in einer anderen Gemeinde. Wir bitten dich, dass du ihn in seinem Patenamt segnest und dass es ihm gelingt, das Geschenk deiner Liebe in das Patenamt, in das Leben seines Patenkindes zu tragen. Wir denken auch an die Brüder und Schwestern in unseren christlichen Nachbargemeinden und in der Gemeinschaft der ganzen Christenheit. Herr, lass uns lebendig erfahren, dass wir zusammengehören, in Gebet und Fürbitte, in Leben und Dienst, in Freude und Leid. Du führst deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Dir sei Lob und Ehre dafür. Mit den Worten von Jesus beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.